Die Lohnrunden stehen vor der Tür. Da verhandeln die Sozialpartner darüber, wie viel die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im nächsten Jahr verdienen. Und dabei geht es dieses Jahr um besonders viel. Wir kennen ja die schwierige Ausgangslage mit hoher Inflation und einer drohenden Rezession.
Voriges Jahr hatten wir Abschlüsse, die unter der laufenden Inflation waren. Und manche haben gesagt, wo setzen ihr es für Branchengerade, dass ihr überhaupt nicht einmal die Inflation abschließt? Und
das hat der oberste Gewerkschafter, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, diese Woche im ORF-Report gesagt.
Und jetzt von uns zu verlangen, dass man heuer, weil wir haben denen Leuten gesagt, im nächsten Jahr kriegt ihr das, da wird das ausgeglichen. Und jetzt soll man auf einmal sagen, nein, es kann doch von keiner Gewerkschaft der Welt irgendwer verlangen, dass wir denen Leuten sagen, ihr kriegt die Inflation nicht abgegolten.
Ja, die Gewerkschaften zeigen sich vor dem Auftakt der KV-Verhandlungen nächste Woche extrem kämpferisch. Man wolle die Kuh, also die Unternehmen, ordentlich melken, heißt es da. Aber so viel gibt es dieses Jahr bei vielen Betrieben gar nicht zu melken. Die Angst vor dem wirtschaftlichen Einbruch geht nämlich um. Allzu hohe Löhne würden wohl einigen Unternehmen das wirtschaftliche Genick brechen. Was man vor dem Start der Lohnrunde bei den Metallern unbedingt wissen muss und warum die Aussichten auf Generalstreiks diesen Herbst besonders gut stehen.
Presse Play. Was wichtig wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Freitag, der 22. September. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio sind meine Wirtschaftsredakteur-Kolleginnen Janine Hierländer und Jakob Zierben. Hallo.
Hallo.
Du, Janine, lass mich kurz anfangen mit dir. Im Vorfeld der Lohnrunde gibt es ja immer dieses berühmte Säbelrassel zwischen Sozialpartnern. Erzähl mal ganz kurz, was erwartet uns denn da nächste Woche?
Also Montag geht's los mit der Metallerlohnrunde. Es geht um die Löhne von ca. 200.000 Beschäftigten. Und es wird so wie jedes Jahr so beginnen, dass die Gewerkschaften den Arbeitgebern ihre Forderungen vorlegen. Das findet traditionell in der Wirtschaftskammer statt, wird nicht lange dauern, eine Stunde, und dann wird die Presse darüber informiert. Das heißt, das Prozedere ist gleich wie immer, nur sind die Voraussetzungen diesmal tatsächlich sehr schwierig. Man spricht ja immer gern von einem heißen Herbst und oft ist das ein bisschen heiß gekocht und ist dann gar nicht so schlimm, so wie in den letzten Jahren, wo man sich eigentlich auch relativ gut immer einigen konnte. Aber dieses Jahr spricht tatsächlich sehr viel dafür, dass es zäh wird und auch recht schnell mal eskalieren könnte.
Genau, du sprichst den heißen Herbst an. Verhandelt wird ja normalerweise immer quasi auf Basis der sogenannten Benja-Formel, deren Grundlage ist ja die durchschnittliche Inflation der vergangenen 12 Monate, und da liegt der Wert momentan bei 9,6%. Jetzt sagen die Gewerkschaften, dass sie auf gar keinen Fall da drunter gehen wollen. Sag mal, ist das realistisch, dass man sich über diesen doch enorm hohen Wert da bewegen wird?
Es ist realistisch, dass man sich circa bei diesem sehr hohen Wert bewegen wird. Davon ist schon auszugehen. Die Gewerkschaft hat auch schon angekündigt, dass sie einem Abschluss unter der sogenannten rollierenden Inflation, das ist die Inflation, wie du gesagt hast, der zurückliegenden 12 Monate, nicht akzeptieren wird. Aber im Gespräch mit mir hat einer der Chefverhandler, der Reinhold Binder, der das übrigens heute zum ersten Mal macht, schon gesagt, dass es aber ums Gesamtpaket gehen wird. Also die Gewerkschaft verhandelt ja nicht nur in Anführungszeichen Löhne, sondern es geht immer so auch um das sogenannte Rahmenrecht, zum Beispiel Freizeitoptionen, dass sich die Beschäftigten einen Teil der Lohnzuwächse in mehr Freizeit abgelten lassen können. Also meine Einschätzung ist, dass es einen Abschluss irgendwo in der Höhe der rollierenden Inflation geben wird. Ich glaube nicht, dass es sehr viel darüber wird, aber es wird eine sehr, sehr hohe Forderung werden. Und in Arbeitgeberkreisen rechnet man mit einer Forderung so in Höhe einer hohen Zehnerzahl.
Jetzt befinden wir uns ja in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten. Jakob, deswegen gibt es ja auch den Vorschlag momentan von Ökonomen, die den Modus quasi für die Lohnverhandlungen ein bisschen zu verändern. Wie schaut denn das aus?
Genau, also der Vorschlag ist folgendermaßen, dass man statt des Verbraucherpreisindexes, diese Zahl, die wir landläufig als Inflation bezeichnen, den sogenannten BIP-Deflator verwenden. Und wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen? Der Verbraucherpreisindex wird von der Statistik Austria über Warenkörbe erhoben und das ist sozusagen das, was die Konsumenten in Österreich zahlen. Der BIP-Deflator wiederum, das sind die Preissteigerungen bei den österreichischen Unternehmen. Das heißt, das ist das, was die Kunden der österreichischen Unternehmen zahlen. Neuse läuft es relativ ähnlich, nur heuer oder voriges Jahr hat es eine starke Differenz gegeben. Eben durch den Krieg in der Ukraine und den Energiepreisschock haben wir eine sehr starke importierte Inflation. Und die treffen natürlich die Konsumenten ganz stark, die Unternehmen, aber auch die Ökonomen sagen halt, es ist halt problematisch, weil die Unternehmen leiden ebenfalls unter diesen hohen Energiepreisen, sollen sie aber auch ihren Mitarbeitern vollständig kompensieren. Und das würde die Lohnkosten zu stark in Österreich treiben und dadurch unsere Wettbewerbsfähigkeit schädigen. Und daher gibt es jetzt diesen Vorschlag, statt des VPI den Deflator zu verwenden.
Zur Wettbewerbsfähigkeit will ich gleich kommen, aber vielleicht kannst du uns noch eine grobe Einschätzung geben. Was würde denn das, wenn man jetzt wirklich dieses Modell des BIP-Deflators anwenden würde, wo es ja, glaube ich, eh Skepsis gibt, zumindest bei den Gewerkschaften. Was würde denn das jetzt bedeuten für die bevorstehenden Verhandlungen?
Wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben vorher gehört, die rollierende Inflation sind 9,6%, die Jahresinflation, es gibt für den BIP-Deflator keinen rollierenden Wert, deswegen kann ich hier nur die Jahreswerte nennen. Der VPI war im Jahr 2022 8,6% und der BIP-Deflator 4,9%. Das heißt, wir sehen ja doch einen substanziellen Unterschied. Das heißt, es wäre das Niveau für die Lohnrunde, für die diesjährige, wäre deutlich niedriger. Das beantwortet auch schon die Frage, warum sind die Gewerkschaften nicht sonderlich erfreut über diesen Vorschlag oder haben ihn eigentlich auch schon de facto abgelehnt, weil sie sagen, naja, unsere Mitglieder, die Arbeitnehmer, mussten ja auch diese hohen Energiepreise zahlen. Wir wollen einen vollständigen Ausgleich haben. Die Ökonomen sagen, naja, wenn man sich das Ganze längerfristig anschaut, es gab durchaus auch Jahre, beispielsweise Jahr 2020, wo der Deflator um 1,2 Prozentpunkte über dem VPI lag. Damals, wir wissen noch, Corona-Pandemie, keiner durfte fahren, die Ölpreise waren ganz niedrig. Also wer sich noch erinnern kann, es war unter 1 Euro hat damals der Liter Diesel oder Benzin an der Tankstelle gekostet. Das heißt, wir hatten damals sogar eine stark dämpfende Wirkung, auch wiederum durch so einen exogenen Schock. Und der Deflator war aber trotzdem relativ hoch, weil die Wirtschaft gar nicht so schlecht gelaufen ist in der Industrie. Und deswegen sagen die Ökonomen, naja, in der Long Run würde sich das eh besser ausgleichen. Die Gewerkschaften sind eher dagegen. Es gibt noch einen weiteren Grund, der halt vielleicht den Deflator ein bisschen kompliziert macht, ist, der VPI wird halt ganz von der Statistik Austria erhoben über relativ gut nachvollziehbare Erhebungen der Warenkörbe in den Supermärkten, aber auch sonst bei Geschäften etc. Und der BIP-Deflator muss über die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aggregiert werden. Da ist schon zum Teil relativ komplexe Berechnungen sind dabei. Manches muss auch ein bisschen sozusagen, naja, geschätzt wäre jetzt vielleicht fast zu hart gesagt, aber doch ein bisschen angenähert werden und es häufigen Revisionen noch unterliegt. Das heißt, es gibt so mitunter sogar Jahre später dann noch Revisionen und das macht ihn halt angreifbar und das macht ihn, sagen halt manche Ökonomen auch, ist vielleicht doch nicht so optimal für so eine heikle Thematik wie die Lohnrunde.
Das heißt, ich nehme mit oder ich höre raus, dass man da dieses Jahr doch eher noch bei der bewährten Benya-Formel quasi als Bemessungsgrundlage bleibt. Jetzt haben wir schon gehört, hohe Lohnabschlüsse führen natürlich zu höheren Kosten, auch bei den Unternehmen. Jetzt Stichwort Wirtschaftsstandort. Man hört immer wieder, dass wir in Österreich da irgendwie im internationalen Wettbewerb an Boden verlieren. Janine, wie steht es denn eigentlich um den Wirtschaftsstandort? Und inwiefern müssen da jetzt auch oder sollten da die Sozialpartner eigentlich darauf Rücksicht nehmen?
Das ist gar keine so einfache Frage, also die zweite Frage, die du jetzt gestellt hast. Im Grunde, die Gewerkschaft bezieht normalerweise schon auch die allgemeine Wirtschaftslage mit ein in ihre Forderungen, was ja logisch ist, weil die Gewerkschaft hat ja auch kein Interesse daran, dass die Lohnabschlüsse so hoch sind, dass dann als Folge Arbeitsplätze verloren gehen. Das heißt, man sieht schon, dass auch die Gewerkschaften, auch wenn es oft in der öffentlichen Debatte nicht so rüberkommt, mit der Klassenkampfrhetorik, die da oft an den Tag gelegt wird, doch viel volkswirtschaftliche Kompetenz da ist. Ja, hat man auch im Corona-Jahr gesehen, wo man, ich glaube, es waren 2 Stunden lang verhandelt hat und die Gewerkschaft hat einen Lohnabschluss von 1,45% akzeptiert. Aber zum Wirtschaftsstandort, ja, da hat Jakob hat das ja schon angesprochen, da geht es eben vor allem auch um die Lohnstückkosten. Das ist ein Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Unternehmen. Und da zeigt sich die Tendenz, dass sich die in Österreich von der Eurozone entkoppeln. Das heißt, Arbeit wird schneller teurer als im Durchschnitt der Euro-Länder. Und das bedeutet, dass die Unternehmen im internationalen Wettbewerb sozusagen an Boden verlieren. Und deshalb ist meine These auch, dass es in dieser Lohnrunde mehr denn je nicht nur um höhere Einkommen geht, sondern eben auch um ganz grundsätzliche wirtschaftspolitische Weichenstellungen.
Und da haben natürlich dann nicht nur die Sozialpartner, die Gewerkschaften und auch die Arbeitgeberseite dann einen maßgeblichen Einfluss auf diese Verhandlungen. Immer wieder hört man jetzt auch, oder gibt es politische Forderungen, dass auch die Bundesregierung da entsprechende Anreize setzen sollte. Jetzt haben wir im vergangenen Jahr wurde die kalte Progression abgeschafft, wo viele sagen, okay, das ist schon eine wesentliche Entlastung. Aber gibt es da irgendwie, oder seht ihr da vielleicht, Jakob, Punkte ganz konkret, wo auch die Bundesregierung da ein gewisses Entlastungspaket, was die Löhne und Gehälter betrifft, beitragen könnte?
Also die Regierung hat eben zwei Maßnahmen gemacht bereits. Das eine ist die Abschaffung der kalten Progression und das zweite ist die Einführung einer steuerbegünstigten Prämie, Einmalprämie. Das war sozusagen als Möglichkeit geschaffen, dass man hier sozusagen statt einer dauerhaften Lohnerhöhung einmal Prämien macht, die halt dann steuerlich begünstigt bis zu 3.000 Euro. Das wird von den Gewerkschaften eigentlich abgelehnt und dürfte auch heuer, also voriges Jahr ist es kaum zum Zug gekommen und auch heuer, wenn nur on top zu einer Lohnerhöhung, die aber aufgrund der Höhe ist das eher selten passiert. Das heißt, das, was sie bisher gemacht hat, dürfte kaum helfen. Sie hätte in meinen Augen jetzt eine ganz gute Chance gehabt. Wir wissen ja, bei der kalten Progression, wenn nur 2/3 automatisch zurückgegebenen Steuerzahlern, indem quasi die Progressionsstufen mit der Inflation angehoben werden. Das dritte Drittel wird vom Nationalrat noch einmal verteilt. Und da hat ja die Bundesregierung in der Vorwoche präsentiert ihre Vorschläge. Und da ist wiederum, wird das sehr stark, fließt das jetzt in die Anhebung der Progressionsstufe und ein Teil auch in Familienförderung. Man hätte hier die Möglichkeit gehabt, einen Teil der Lohnnebenkosten auch zu senken. Es gibt ja Lohnnebenkosten, nehmen wir den Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds. Also wissen ja manche vielleicht nicht, dass die Kinderbeihilfe wird ja über die Lohnkosten finanziert und nicht über die Steuern sonst. Und das ist etwas, was eigentlich keinen kausalen Zusammenhang mit Lohnkosten hat. Das heißt, die wird schon lange gefordert, dass man hier vielleicht eine Entlastung macht. In Summe sind das knapp 5%, die auf die Löhne aufgeschlagen werden. Und man hätte hier vielleicht einen Teil der kalten Progression nehmen können, um hier eine Entlastung zu schaffen, um dann ein bisschen, wobei ist halt immer die Frage, es ist wahrscheinlich zu wenig Geld gewesen. Es waren 1,2 Milliarden, die zur Verfügung standen sind. Ich habe auch mit Experten geredet, die haben gesagt, um wirklich substanziell was machen zu können, reden wir von 3,54 Milliarden, die man braucht, um hier bei der Lohnnebenkostensenkung sowas machen, dass dann hier in einer Lohnrunde substanziell meinen Inflation, also dass es dann den Arbeitgebern ermöglicht wird, den Arbeitnehmern den Inflationsausgleich zu geben, den vollen netto, brutto allerdings die Arbeitskosten nicht ebenfalls um den gleichen Prozentsatz steigen. Es klingt ein bisschen kompliziert, aber darum geht es. Das heißt, wenn ich einfach diesen Zwischenteil, den der Staat mitschneidet, etwas reduziere, dann haben die beiden mehr Spielraum, um sich zu einigen. Die Chance hätte es jetzt gegeben, die wurde aber nicht genutzt.
Wobei die Gewerkschaft sowieso ausgeschlossen hat, dass sie all diese staatlichen Hilfen gegen die Teuerung in irgendeiner Weise gegenrechnet in ihren Forderungen, weil sie sagt, sie halten sich strikt an die Benja-Formel und das bedeutet eben, die Inflation muss ausgeglichen werden plus ein Teil des Produktivitätszuwachs. Das Dilemma, das ich sehe in dieser Lohnrunde, ist, dass eigentlich alle Recht haben, alle Seiten haben Recht. Die Gewerkschaft, wieso sollte die Gewerkschaft jetzt Lohnzurückhaltung betreiben? Die vertritt ihre freiwilligen Mitglieder, die da ihre Beiträge zahlen. Die Gewerkschaft muss auch etwas liefern sozusagen. Und was hat sie davon, wenn sie jetzt Lohnzurückhaltung betreibt? Gleichzeitig haben natürlich auch die Unternehmen recht, weil die haben die hohen Energiekosten zu schultern und gleichzeitig eine Lawine, die jetzt nochmal auf sie zukommt wegen steigender Lohnkosten. Auch die Ökonomen haben recht, die natürlich die Gefahr sehen, dass der Wirtschaftsstandort Österreich ins Hintertreffen gerät. Also es gibt hier nicht die eine Partei, die falsch liegt und die andere richtig. Man wird sich irgendwo in der Mitte einigen müssen.
Da ist auf jeden Fall Kompromissbereitschaft von allen Seiten gefordert. Wenn wir jetzt aber über diese doch sehr harten bevorstehenden Lohnverhandlungen reden, geht auch immer irgendwie auch das Streikgespenst mit um. Ist es diesen Herbst realistisch, wenn wir uns jetzt die Vorzeichen, die wir jetzt genannt haben, genauer anschauen? Kann es da tatsächlich dann auch zu Streiks kommen?
Ich glaube schon. Ich meine, grundsätzlich kann es immer zu Streiks kommen, aber wir wissen ja, dass in Österreich im internationalen Vergleich sehr wenig gestreikt wird, weil sich eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch die Gewerkschaften ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst sind. Aber meine Einschätzung ist, dass es heuer sehr leicht eskalieren könnte, aus allen Gründen, die wir da jetzt schon erörtert haben. Dazu kommt aber, dass in den letzten 2 Jahren, wo die Inflation schon sehr hoch war, haben die Arbeitgeber eigentlich die hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften, ja, ich sage jetzt mal relativ geräuschlos akzeptiert, es ist nicht eskaliert. Dafür gibt es auch einen Grund, und das ist, dass die Industrie sehr gut gelaufen ist. Die Auftragsbücher waren voll und ein Unternehmen hat natürlich kein Interesse an einem Streik, wenn es so viele Aufträge abzuarbeiten gibt, wobei jetzt sich die Auftragsbücher geleert haben und ein Streik vergleichsweise weniger kostspielig wäre.
Also quasi ist da das Druckmittel der Arbeitnehmerseite nicht mehr so groß, wie es zum Beispiel vor einem Jahr gewesen wäre. Okay, lieber Jakob, liebe Janine, ich danke euch für eure Expertise. Danke.
Danke.
Das war's für heute. Fertiggestellt haben wir diese Ausgabe am Donnerstag um 18 Uhr. Wir haben es gehört, die nächsten Wochen werden wohl heiß bei den Lohnverhandlungen. Auf große Kompromissbereitschaft der Sozialpartner braucht man wohl nicht unbedingt zu hoffen. Wir halten Sie bei der Presse auf jeden Fall am Laufenden, täglich in der gedruckten Zeitung und natürlich auch online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Schönen Tag und bleiben Sie uns gewogen. Ciao.